Für diejenigen von uns, die wir aus dem Ausland gekommen sind, wir haben hier einige aus Kanada, einige aus Argentinien, auch meine Frau und ich aus Bolivien, muss ich wohl sagen, dass es für uns ein besonderes Vorrecht ist. Ich glaube, ich spreche im Namen aller, ein Vorrecht hier bei euch zu sein. Wir haben schon vor Jahren immer wieder gehört von den Jugendbibeltagen in Tuningen. Das ist schon ein Begriff für sich geworden. Wir haben gehört, wie nicht bloß die Anzahl der Teilnehmer hier gewachsen ist, sondern auch was für ein Segen und dass ihr auch hier eine besondere Stunde in Gottes Gegenwart erlebt habt. Und so war schon seit längerem der Wunsch gewesen, auch mal dabei sein zu können. So freue ich mich von ganzem Herzen, möchte auch vielleicht kurz die Gelegenheit auch nutzen, um Grüße abzugeben aus Bolivien, aus der Gemeinde dort. Die Geschwister haben grüßen lassen und wir waren an einigen Orten, aber hier ist vielleicht die beste Gelegenheit, die Grüße abgeben. Und ich möchte bitten, wenn es möglich ist, wenn ihr dran denkt, nehmt die Grüße auch in euren einzelnen Gemeinden mit. Vielleicht sind da einige, die schon in Bolivien waren oder davon gehört haben. So herzliche Grüße. Ich möchte auch kurz noch etwas hinzufügen oder korrigieren zu gestern abends, als wir mit den Jungs zusammen waren, haben wir mehr zum Schluss einen Bibelvers erwähnt, den Jesus selbst gesagt hat aus Matthäus 5. Und wir haben die Verse da gelesen, wo Jesus sagt, dass wenn uns unser rechtes Auge ärgert, dass wir es rausreißen sollen. Wenn uns die rechte Hand ärgert, dass wir sie abhacken oder auch abreißen sollen. Und wir haben dann in dem Sinne weitergesprochen und vielleicht würde es doch gut sein, hinzuzufügen, wenn es in manchen Fällen vielleicht nicht selbstverständlich ist, dass das natürlich ein Bild ist, wie Jesus viele andere Bilder gebraucht hat. Vielleicht besonders hier in Deutschland, wo man so viel von Radikalismus, dass wir da nicht gleich an irgendwie an Islam oder an so irgendetwas denken, sondern das radikale Handeln, besonders wenn wir auch von sexuellen Sünden oder Gefahren sprechen, dass das sich in erster Linie darauf bezieht, ich erwähnte das kurz, dass wir radikal in unseren Gedanken sind. Dass wir radikal sind im Umgang mit unserer Zeit, dass wir radikal sind im Umgang mit den Medien oder im Umgang mit dem, was uns den Zugang zu dem gibt, das uns dann vielleicht zu einem Hindernis oder zu einem Problem wird, zu Sünde wird. Und etwas, was noch radikal ist, das wäre vielleicht das Erste, ist, wenn wir so offen sind, dass wir es bekennen. Wenn wir ein Problem haben, auch auf diesem Gebiet, ist es irgendwie besonders hilfreich, dass wir uns überwinden und dass wir so radikal sind, dass wir dies bekennen, einmal vor Gott. Aber sehr oft ist es auch eine Hilfe, wenn wir es unseren Mitbruder, unserer Mitschwester bekennen. Das ist oft der erste Schritt, so wir aber unsere Sünden bekennen und sie lassen. Dann kann Gott uns helfen. Dann kann Gott manchmal gerade Befreiung schenken. So, danke für die Möglichkeit, das kurz noch einmal zu wiederholen. Wir haben heute Morgen ein sehr umfangreiches, ein sehr wichtiges Thema vor uns. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, um vielleicht irgendwie falsche Auffassungen in Bezug auf dieses Thema oder im Zusammenhang mit diesem Thema zu korrigieren. Ich war bei der Zusammenstellung dieser Themen für diese Jugendbibeltage natürlich nicht dabei gewesen. Und ich weiß auch nicht genau, wie es sich ergeben hat, dass dieses Thema mir zugefallen ist. Aber von einem bin ich trotzdem ganz stark überzeugt. Ich habe das Thema nicht bekommen, weil ich vielleicht mich darin sehr gut auskenne, sondern gerade umgekehrt, weil ich darin persönlich noch sehr viel zu lernen habe. Wenn jemand mich fragen sollte in Bezug auf dieses Thema, wie ich mich einschätze, wie weit ich diesen Auftrag erfülle, dann müsste ich, um nicht zu untertreiben, sagen, dass ich mich so fühle wie in der ersten Klasse. Und das meine ich wirklich ehrlich. Ich möchte lernen. Mein Wunsch war vor dieser Stunde, bei der Vorbereitung für diese Stunde und wird auch wohl weiterbleiben, Herr, mach mich zu einem brauchbaren Werkzeug. In den Altkolonier Mennonitenschulen, also von da, wo wir herkommen, die Mennoniten, die noch in der Altkolonie wohnen, in ihren Schulen haben sie völlig unabhängig von der Schüleranzahl immer bloß einen Klassenraum. Und das geht dann so, dass die erste Klasse, sie nennen das die Fiebler, sie sitzen dann in der ersten Reihe. In der zweiten Reihe sitzt dann die zweite Klasse, das sind dann die Testamentler. Sie meinen damit das Neue Testament. Und dann geht es so weiter, dritte Klasse sind die Bibler, die meinen damit die Bibel, das bedeutet für sie Altes Testament. Für Altkolonier ist die Bibel nicht Neues und Altes Testament, sondern sie meinen damit bloß, wenn sie von der Bibeltid sprechen, dann meinen sie die alttestamentliche Zeit. Und so geht es dann weiter und dann in der letzten Reihe, ich glaube, das ist Klasse 6, das sind die Schüler, die dann für den Schulabschluss bereit gemacht werden. Das sind dann, wenn ich recht bin, die Katechisten, also das in dem Jahr nehmen sie besonders den Katechismus durch. Da sitzen dann die Allerklügsten. Als wir am Montag hier angekommen sind, hat mich der liebe Bruder Eduard hier vorne an diesen Tisch hingesetzt. Und ich bin so froh, dass er mich auf den richtigen Platz gesetzt hat. Und ich möchte wirklich viel lernen und noch mehr lernen. Hab schon viel gelernt und freue mich weiter zu lernen. Zu unserem Thema, das Evangelium und der Missionsauftrag. Ich habe da bewusst das kleine Wort und hinzugefügt, weil man die beiden Worte eigentlich nicht trennen kann. Ich weiß nicht, ob es euch auch so aufgefallen ist wie mir, aber weil ich schon ja die ganze Zeit, während ich hier war, wusste, dass ich dieses Thema bringen muss, habe ich natürlich bewusst zugehört oder aufgepasst in den einzelnen Stunden. Und mir ist aufgefallen, dass in jedem Thema, ich denke auch sogar in jeder Morgenandacht, wer immer hier etwas vorgetragen hat, dieser Gedanke mehr oder weniger erwähnt wurde, vorgekommen ist. Wenn du es nicht glaubst, versuch mal bloß als ein Test, für die Stunden, die noch folgen werden, versuch mal aufzupassen. Ich weiß nicht, aber bis jetzt zumindest, ich denke, die anderen Brüder brauchen das jetzt nicht bewusst einbauen, aber unwillkürlich wurde dieser Gedanke wenigstens einmal irgendwie in einem Zusammenhang erwähnt. Als wir am Montag mehr so, darf ich sagen, über die technischen Daten des Evangeliums durchgingen, ich habe mir da einen teuren Sportwagen vorgestellt, der in einer großen Halle oder irgendwo präsentiert wird, vorgestellt wird. Und vielleicht ist da irgendwo ein Schild mit all den Specs, die Spezifikationen, wie viel PS, welche Bremsen und so weiter und so weiter. Und wir sind durch all diese Details durchgegangen und haben dieses Auto bewundert, das Evangelium meine ich. Und es ist wirklich noch natürlich viel, viel besser als das teuerste und beste Auto. Aber das Evangelium ist ja, das Auto ist ja nicht dazu gegeben, dass es da stehen bleibt und bloß fotografiert wird und die Leute es dann nach Hause nehmen oder vielleicht dann noch in Bilder einrahmen, sondern das Evangelium ist dazu da, dass es laufe. Das Fahrzeug ist da zum Fahren. Und das ist eigentlich das Endziel des Evangeliums. Das ist uns dazu gegeben, dass es laufen soll. Nun, wo steht der Missionsauftrag? Ich fange erstmal an von Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Lesen wir einmal da ein Vers. Jesus spricht hier kurz vor der Himmelfahrt zu den Jüngern und sagt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Hier ist der Gedanke, und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und so weiter bis an das Ende der Erde. Und dann natürlich der Missionsbefehl, wie wir ihn alle kennen, aus Matthäus 28, ist wohl am meisten bekannt. Matthäus 28, ich beginne schon hier mit Vers 16 und lese bis zum Schluss. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende oder bis an das Ende der Welt. Amen. Die letzten Verse in Matthäus 28 ist der Missionsbefehl. Und wir könnten auch sagen, wenn wir nochmal zur Apostelgeschichte 1 zurückgehen, dass das die letzten Worte Jesu waren, die er hier auf Erden gesprochen hat. Das waren die letzten Worte, die die Jünger aus Jesu Mund gehört haben, bevor er gen Himmel gefahren ist. Im nächsten Vers heißt es, Vers 9 heißt es da, und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Die letzten Worte Jesu also an uns vor der Himmelfahrt waren, war dieser Missionsbefehl. Deshalb ist er auch so wichtig. Jesus war jetzt verschwunden vor den Augen der Jünger. Unter ihnen, wenn sie vom Berge herabgeschaut haben, lag die Welt, lag das Missionsfeld, das gesamte Missionsfeld, das große Missionsgebiet. Der Missionsbefehl ist oder hat nicht mit den Jüngern angefangen, war nicht, dass die Apostel auf die Idee gekommen sind, dass sie zusammengekommen sind und entschieden haben, naja, jetzt ist Jesus weg, sollten wir nicht vielleicht jetzt versuchen, irgendwie das, was er uns gesagt hat, weiterzutragen. Es ist nicht eine Entscheidung, die sie getroffen haben, sondern von vornherein kommt dieser Gedanke, der Missionsbefehl, aus dem Herzen Gottes. Der hat da begonnen, da seinen Ursprung, und der wurde bloß auf die Jünger übertragen. Also der Missionsbefehl ist nicht etwas, was wir entscheiden, sondern Gott hat es. Es ist sein Wunsch. Wir könnten sagen, noch vor Grundlegung der Welt war es sein Wunsch, dass dieses Evangelium verkündigt und weitergetragen werden soll. Und wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir diejenigen sind, die jetzt Mission beginnen oder Mission erfunden haben oder so, oder Wunder was getan haben. Es war der Wille und die Idee Gottes gewesen. Gott hat uns zwar diesen Auftrag übertragen, wir kommen noch darauf, aber vielleicht kurz die Frage, was ist das ultimative Ziel, was ist das Hauptziel bei dem Missionsbefehl, bei der Missionsarbeit? Könnte ich eine Antwort, ein paar Antworten aus der Mitte haben? Was würdet ihr sagen? Was ist das Hauptziel bei der Missionsarbeit, vom Missionsbefehl? Dass Menschen in den Himmel kommen. Sehr gut, Dankeschön. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Hätte jemand noch einen anderen Gedanken zufällig? Dass alle Menschen eine Chance bekommen, zu Gott zu kommen. Genau, danke schön. Ich würde sagen, das ist der ähnliche, derselbe Gedanke oder eng verbunden. Aber ich möchte noch auf etwas anderes hinaus. Gäbe es noch einen größeren Grund für den Missionsbefehl? Genau, danke schön. Dass Gott geehrt wird. Das Endziel, auch bei dem Missionsbefehl, ist, dass Gott geehrt wird. Der steht noch, ich würde sagen, noch über dem Ziel, dass die Menschen errettet werden. Das ist natürlich unbedingt das zweite Ziel. Wir kommen gleich darauf. Es geht um die Ehre Gottes. Und vielleicht kann ich hier schon kurz etwas eingreifen und bloß dieses wenigstens hinzufügen. Es geht nicht um die Ehre der Menschen. Es geht nicht um die Ehre des Missionars. Es geht nicht um die Ehre der Band, die da vorne stehen und die vielleicht heilig und heilig rufen. Das Hauptziel, auch bei dem Missionsauftrag, ist die Ehre Gottes, die ultimative. In allem soll Gott geehrt werden. Jesus hat es eigentlich selbst gesagt im Missionsauftrag. Kann ich es noch einmal lesen? Im Matthäusevangelium sagt er, nachdem er ihnen gesagt hat, geht hin, macht alle Völker zu Jünger, lehrt sie halten und so weiter. Und dann sagt er am Ende des 20. Verses, und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nachdem er ihnen den Missionsauftrag gegeben hat, möchte er sie nochmal erinnern und sagt, hey, passt mal auf, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, ich werde mit euch sein, mit dem Missionsbefehl mitgehen oder euch vorangehen. Ich werde alles arrangieren. Ich werde um die Einzelheiten mich kümmern. Und wenn ich so sagen darf, Gott oder Jesus hat dann gesagt, mir gebührt auch die Ehre. Vergiss nicht, ich bin bei euch alle Tage. Das Hauptziel ist, dass Gott geehrt wird. Und das zweitwichtigste Ziel natürlich, dass kein Mensch verloren gehen soll. Das ist Gottes Ziel, das ist Gottes Plan. Er will nicht, dass jemand verloren gehe. Lasst uns den Vers lesen aus dem 2. Petrusbrief 3, Vers 9. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Wenn ein Mensch trotzdem verloren geht, in die Hölle kommt, dann kann es eigentlich bloß zwei Gründe dafür geben. Bloß zwei Gründe, dass ein Mensch in die Hölle kommt. Entweder hat er das Evangelium nicht gehört, keiner hat es ihm gesagt, oder zweitens aber, er hat das Evangelium zwar gehört, aber hat es nicht angenommen. Es gibt keinen anderen Grund, warum ein Mensch verloren geht. Natürlich, wir können nicht viel am zweiten Punkt ändern. Jeder Mensch hat seinen Willen. Natürlich können wir für die Menschen beten, es ihnen vorleben und so weiter. Aber doch, da haben wir einen geringeren Einfluss. Aber bei dem ersten Punkt, da können wir etwas machen. Da kommt es auf dich und mich an, dass wir ihnen das Evangelium weitertragen. Ein anderer Gedanke vielleicht noch, wozu dieser große Auftrag uns gegeben ist, ist in Apostelgeschichte 1 noch einmal, wir haben das schon gelesen, vielleicht aber überlesen, ich möchte es noch einmal wiederholen. Sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und werdet Zeugen für mich sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also Jesus baut hier bewusst ein, ihr werdet meine Zeugen sein. Wir sollen Zeugen sein. Er sagt hier nicht Missionare oder so, sondern er sagt in erster Linie Zeugen. Und dann noch Matthäus 24, der 14. Vers. Erwähnt das Jesus noch einmal. Und dieses Evangelium, darum geht es ja in dieser Woche, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Der Missionsauftrag ist gegeben worden auch als ein Zeugnis für die gesamte Welt. Also wir sind nicht in die Welt gesandt, um viel Erfolg zu haben, um so und so viel tausend Menschen zu Jesus zu ziehen, obwohl das sehr schön wäre, ich das jedem wünsche. Aber wir sind gekommen, oder Jesus hat uns den Auftrag gegeben, dass wir ein sichtbares Zeugnis sein sollen, oder dadurch, dass wir das Evangelium weitersagen oder predigen, es soll zu einem Zeugnis sein. Wir haben gestern von der zweiseitigen Reaktion gehört, die stattfindet, wenn Menschen das Evangelium hören. Und das ist gerade auch zu diesem Zeugnis. Die einen nehmen es an, es dient ihnen zur Seligkeit. Die anderen wenden sich leider davon ab. Nicht alle werden sich bekehren, leider, aber Gott will, dass es alle hören sollen. Alle sollen es hören. Und er sagt hier in Vers 14, Matthäus 24, als Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Wir stehen jetzt in der Zeit, wo wir verantwortlich sind, das Evangelium überall hinzutragen, auch für alle Völker. Alle sollen es hören, die Juden, auch die Griechen, die ganz anständigen Menschen und auch die Menschen, die im Gefängnis sitzen, zu einem Zeugnis für jeden Einzelnen. Die Frage jetzt vielleicht, wer soll diesen Missionsbefehl erfüllen? Wem gilt er? Natürlich, Jesus hat es direkt zu den Jüngern gesagt, die um ihn herumstanden. Aber doch nicht bloß für die Jünger. Es ist ganz klar eine Aufgabe für einen jeden Einzelnen. So, wenn wir wissen würden, heute hier in diesem Raum, für wie viele der Missionsbefehl gültig ist. Gottes Ziel ist eigentlich, dass es für jeden Einzelnen von uns wäre. Wir bräuchten ganz einfach die Teilnehmerzahl zusammenzählen, alle, die hier im Raum sind. Und das wäre die Zahl für die, von denen Gott möchte, dass sie das Evangelium weitertragen. Das Evangelium soll nicht bloß irgendwie durch, das ist nicht ein super Sonderbefehl für ganz außergewöhnliche Menschen, sondern der große Auftrag gilt jedem Einzelnen. Natürlich, nicht jeder ist ein Missionar oder nicht jeder ist ein Prediger, aber ein jeder soll den Missionsauftrag erfüllen. Vielleicht in einem anderen Rahmen, und dennoch aber ist keiner ausgeschlossen. Natürlich sprechen wir hier von denen, die Kinder Gottes sind, die Gott dienen. Wir sagen manchmal, ich habe nicht den Charakter dazu oder nicht die Eigenschaften. Ich bin zu schwach, ich bin unfähig, ich habe andere Gaben. Wir können noch viele solcher Dinge nennen, aber wir können dadurch nicht unsere Verantwortung wegreden, dass wir den Missionsauftrag haben. Er gilt für einen jeden. Mose hat auch gesagt, wir hörten das schon, er hat eine schwere Zunge. Jeremia sagte, ich bin zu jung. Und trotzdem galt für sie auch der Missionsauftrag. Bei dem Missionsauftrag ist keine Vertretung möglich. Wir sagen ja sonst im Berufsleben oder überhaupt, wir sagen, jeden Menschen kannst du ersetzen. egal wie fähig ein Mann ist, egal wie gut er seine Arbeit machen kann, jeder Mensch ist ersetzbar. Jetzt im natürlichen Leben, im Berufsleben. Aber bei diesem Auftrag gibt es keine Vertretung. Was ich damit meine, wir können jetzt nicht irgendwie, und es gibt Menschen, die sich an den Gedanken gewöhnt haben oder sich selbst vielleicht irgendwie eingeredet haben, dass sie sagen dann, okay, ich bin kein Missionar, aber ich werde dafür jemanden in der Mission unterstützen, in Afrika oder Indien oder irgendwo. Und damit habe ich dann meinen Auftrag erfüllt. Ein kluger Gedanke, aber der liegt daneben. Damit bist du noch lange nicht deiner Verantwortung los. Auch wenn du dich vielleicht irgendwie besser fühlst, dadurch, dass du sagst, ich schicke jeden Monat 50 Dollar oder 50 Euro an die Mission oder unterstütze jemand dort und so weiter. All dieses ist zwar gut und wir sollten es auch machen, wenn Gott es uns aufs Herz legt, unbedingt, aber damit ersetzen wir noch nicht unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, die wir persönlich vor Gott haben. Gott möchte, dass wir jeder in irgendeiner Weise in einer Missionsarbeit tätig sind. Wenn wir denken, dass wir durch andere oder irgendwie so unsere Missionsaufgabe erfüllen, dann haben wir natürlich das Evangelium falsch oder den Missionsauftrag falsch verstanden. Außerdem muss der Missionsauftrag ganz einfach unsere Lebensführung, unser Lebensstil werden. Es ist verkehrt, wenn wir irgendwie anfangen aufzuteilen und sagen, okay, also jetzt gehe ich zur Schule und dann mache ich vielleicht eine Pause für ein Jahr und gehe in die Mission. Manche sind nach Bolivien vielleicht gegangen oder nach Afrika oder irgendwo. Und so, dass man dann sagt, okay, ich hatte die ersten 2 Jahre habe ich studiert, dann bin ich auf einen Missionseinsatz oder dann bin ich ins Missionsfeld gegangen. Jetzt bin ich wieder zurückgekommen und ja, jetzt habe ich eine Familie gegründet und jetzt muss ich halt meine Aufgaben hier so erfüllen. Die Missionseinstellung muss einfach durch und durch gehen. In allem, was wir tun, jede Arbeit, die wir machen, sollte mit dem Hintergedanken des Missionsbefehls bekräftigt sein. Wenn du vielleicht sagst, bei der Arbeit, die ich aber mache, kann ich das nicht gebrauchen, kann ich das nicht anwenden, dann ist es gut möglich, dass du überhaupt einen falschen Beruf vielleicht hast oder die Arbeitsstelle oder den Beruf wechseln solltest. Alle Arbeit, jeden Beruf, den wir tun, den sollten wir natürlich zu Gottes Ehre tun und so, dass wir auch bei der Arbeit nach ständigen Gelegenheiten, Möglichkeiten für Mission Ausschau halten. Wie viel braucht man, um zu missionieren zu können? Was braucht man, um missionieren zu können? Einen offiziellen Brief von der Missionsgesellschaft, die dich da und da hinschickt? Eine 4-jährige Ausbildung oder Bibelschulausbildung? Auch wenn das sehr gut wäre. Braucht man unbedingt eine gute Band, gutes Soundsystem, gute Werbung, gutes Design, dass es ansprechend ist, die Einladungen und so weiter. Was hatte Paulus, was hatten die Jünger, als sie in die Mission ausgegangen sind, als sie angefangen haben, den Missionsauftrag zu erfüllen? Sie hatten kein Flugzeug, sie hatten kein Auto, sie hatten kein Motorrad, nicht mal ein Fahrrad. Sie hatten keinen Spielchor, sie hatten keinen Chor, zumindest nicht, dass wir wissen. Und was haben sie alles geschafft? Was fehlt uns wirklich? Was brauchen wir wirklich, um zu missionieren? Es muss einfach unsere Lebensführung werden. Alltäglich. Ob wir unterwegs sind oder zu Hause sind, was immer wir machen. Wenn du mit dem Zug zur Arbeit fährst, dann hast du da einen Missionsauftrag. Wenn wir auf eine Urlaubsreise gehen oder irgendwo hinfliegen, dann ist schon nicht bloß an dem Urlaubsort oder da, wo du hinfliegst, da das Missionsfeld, sondern es kann auch schon im Flugzeug sein, mit deinem Sitznachbar. Wo immer wir sind, wenn wir jemanden mitnehmen, irgendwie eine Mitfahrgelegenheit haben. Ich habe hier jetzt diesmal in Deutschland erfahren, dass es diese Mitfahrgelegenheiten gibt. Man kann online sich leicht registrieren, angenommen du willst von Stuttgart nach Pforzheim fahren oder so. Ich weiß nicht, ob es hier gibt, zumindest in Herford. Mein Cousin arbeitet in Hamburg und er fährt hauptsächlich mit einer Mitfahrgelegenheit. Er hat kein Auto, er gebraucht auch nicht mal den Zug, es kommt viel billiger. Er meldet sich da auf einer Website irgendwo an oder schaut nach für die und die Strecke und fast jedes Mal scheinbar kriegt er eine Mitfahrgelegenheit für 9 Euro oder 15 Euro oder so. Es ist eine gute Gelegenheit, zum Beispiel, um den Missionsauftrag zu erfüllen. Und so wollen wir erfinderisch sein. Ich hörte von einem Mann, der, wenn er irgendwo auf eine Reise ging, der ist bewusst in den Zug eingestiegen und ist irgendwo hingefahren, ganz egal wohin, nicht weil er dahin wollte oder dort was erledigen musste, sondern bloß weil er eine Gelegenheit haben wollte, mit jemand ins Gespräch zu kommen. Ein anderer hat auf solche Reisen nicht bloß seine Bibel mitgenommen, sondern auch kleine Gegenstände oder irgendwie etwas Sachen, mit denen er irgendeine Wahrheit oder einen Punkt deutlicher zum Ausdruck bringen wollte, irgendwie einen Vergleich machen wollte und so weiter, also Anschauungsmaterial. Was brauchen wir, um zu missionieren? Brauchen wir viel Geld? Müssen wir unbedingt eine Gruppe haben, die uns finanziell unterstützen? In unserer heutigen Zeit fehlt es sehr oft nicht an Geld in der Missionsarbeit. Das Problem liegt woanders, es fehlt an Menschen, die bereit sind, diesen Auftrag einfach zu erfüllen in ihrem alltäglichen Leben. Wer also soll predigen? Wer soll den Auftrag weitertragen? Jeder Einzelne von uns. Jeder Christ, wenn du dich bekehrt hast, dann bist du ein Botschafter an Christi Stadt. Ob du jetzt unbedingt das mit deinem Mund machst oder mit deinem Wandel, mit dem Gebet, auf irgendeine Weise, aber jeder Christ ist ein Missionar, ein wandelndes Evangelium auf zwei Füßen, ein offener Brief, den jeder Mann lesen sollte, ein Eilbrief, der für jeden Menschen gilt. Der nächste Gedanke, was sind die Voraussetzungen? Und auch da werde ich mich wohl zum Teil wiederholen von dem, was wir schon gehört haben. Und deshalb will ich das auch kürzer fassen. Aber ich möchte eine wichtige Voraussetzung doch noch einmal erwähnen, und zwar die Kraft des Heiligen Geistes. Weil, wie wir es gesagt haben, es nicht unsere Mission ist, sondern Gottes Mission ist, deshalb können wir es auch nicht mit unserer Kraft, sondern müssen es mit Gottes Kraft machen. Es geht nicht um unser Werk. Wenn wir es mit eigener Kraft machen, dann wird es auch so eine eigene Mission. Aber es geht um Gottes Kraft. Jesus hat ja den Jüngern den Auftrag gegeben, mit einem Hinweis. Der Auftrag war da, aber dann war ein kleines Sternchen und unten drunter stand, wartet bis Pfingsten. Wartet, bis ihr mit dieser Kraft erfüllt seid. Sie sollten nicht eher herausgehen, nicht eher wirklich den Missionsauftrag so recht erfüllen, bis sie mit dieser Kraft erfüllt waren. Jeder Verkündiger, jeder Botschafter dieser Mission braucht diese Kraft, oder wie wir es heute Morgen schon gehört haben, braucht dieses Feuer. Von Johannes dem Täufer heißt es in Johannes 5, Vers 35, er war das brennende und scheinende Licht. Jesus sagt, ihr aber wolltet euch nur eine kurze Zeit an seinem Licht erfreuen. Jesus hat dem Johannes dem Täufer dieses Zeugnis gegeben. Er war ein brennendes Licht. Er hatte dieses Feuer, von dem wir hörten. Er hatte das und deshalb war er auch ausgerüstet für die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hatte. Und dieselbe brauchen wir auch heute noch. Wir brauchen dieses Kraft des Heiligen Geistes. Bevor wir auf diesen Bibelvers kommen, Apostelgeschichte, möchte ich noch kurz doch aus Johannes 16, obwohl wir das auch schon gelesen haben, noch einmal die Verse wenigstens wiederholen. Johannes 16, Vers 8 und weiter. Und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus sagt hier, wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und wenn wir nicht die Kraft dieses Heiligen Geistes haben und wenn wir dann versuchen hinauszugehen, wer soll die Menschen von ihrer Sünde überführen? Wer soll den Menschen klar machen, was die Gerechtigkeit, nicht die eigene Gerechtigkeit, sondern die vor Gott bestehende Gerechtigkeit ist? Wer soll den Menschen ins Gewissen reden und sie ansprechen und ihnen zeigen, dass das Gericht bald kommt? Unsere Worte sind nicht ausreichend. Der Heilige Geist muss es tun. Und deshalb ist er einfach eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Missionsarbeit. Jetzt Apostelgeschichte 6. Wir wollen uns kurz ein Beispiel anschauen. Ein sehr passendes Beispiel von einem jungen Menschen, jungen Mann, der den Missionsauftrag erfüllt hat. Apostelgeschichte 6, ich lese von Vers 3. Davor war ja in Jerusalem ein Problem aufgekommen in der Ortsgemeinde. Und zwar war es eigentlich ein, wir würden heute sagen, ein irdisches Problem, ein natürliches Problem. Die Witwen wurden übersehen bei der täglichen Versorgung. Also das Küchenpersonal hatte irgendwie Schwierigkeiten. Und so, sie wollten das Problem lösen, riefen die Jünger zusammen, da riefen die 12, Vers 2, da riefen die 12 alle Jünger zusammen und sagten, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Jetzt Vers 3, darum ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern unter euch um, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber werden uns weiterhin dem Gebet und der Verkündigung des Wortes widmen. Die Rede gefiel der ganzen Menschenmenge gut. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Vielleicht sagst du jetzt, was hat das mit Missionaren zu tun? Ging es hier um Aussendung in ein Missionsfeld? Nein. Es ging doch bloß um eine Ordnung, um eine irdische Angelegenheit, um ein Problem, das da aufgekommen ist und das behoben werden sollte. Und für diese Aufgabe, also das Essen zu den einzelnen Geschwistern ins Haus bringen, die Witwen zu versorgen mit Essen, haben sie Männer gesucht, die voll Heiligen Geistes waren. Wenn ich so an Stephanus denke, kam mir der Gedanke, wir lesen nicht von ihm, dass Stephanus gesagt hat, nachdem er vielleicht gehört hat, dass sein Name auch aufgerufen wurde, er stand jetzt auch auf der Liste für diese Aufgabe, er hat sich nicht gemeldet und gesagt, Leute, ist hier ein Fehler passiert? Habt ihr vergessen, welche Gaben ich habe? Habt ihr nicht gehört, was für große Zeichen und Wunder ich schon getan habe? Habt ihr mich nicht in Jerusalem letzte Woche predigen gehört? Was soll ich da mit dem Essen da machen? Wie passe ich da hin? Ich bin doch überqualifiziert. Nichts davon. Stephanus, voll Heiligen Geistes. Wir lesen in Vers 8, Stephanus aber voll Glauben und Kraft, natürlich Kraft des Heiligen Geistes, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Moment mal, war er nicht bloß für das Essen verteilen verantwortlich? Was macht er jetzt da unter dem Volk? Damit beginnt alles. Eine Voraussetzung ist diese Kraft des Heiligen Geistes und damit hängt ja auch die Herzensdemut zusammen. Ein sehr kurzer und der beste, schnellste Weg vom Missionsfeld oder vom Missionsauftrag bei der Missionsarbeit ungültig zu werden, ist, sich einzubilden, dass man schon etwas kann. Sich einzubilden, dass man schon gut ist oder dass man besser ist als der andere, besser als der Nächste. Kennt ihr in euren Ortsgemeinden Generalreinigung beim Gemeindehaus einmal im Jahr? Wird bei euch gemacht, vielleicht in den meisten Fällen. Ein Gedanke, wenn angenommen, es findet so eine Generalreinigung wieder statt und ihr als Jugend, ich hoffe, ihr seid alle dabei, und jetzt kommt ihr morgens hin und einer hat die Aufgabe jetzt, die Aufgaben zu verteilen. Eine Liste, du gehst dorthin, du machst dies, du putzt die Fenster, du was immer dann ist, einige draußen. Und jetzt die Aufgaben verteilt werden. Dann sollte unsere Einstellung so sein, dass wir nicht im Saal gerne wollen oben auf der Leiter stehen und die Lampen putzen, wo uns ein jeder sehen kann, was wir für eine Aufgabe machen. Sondern wir sollten uns von Herzen freuen, wenn unser Name ganz unten vorgelesen wird und dann heißt es im Keller Toiletten putzen. Ich würde sagen, wenn du das nicht mit Freuden tun kannst, hast du dich damit selbst automatisch aus der Liste der Kandidaten für Missionsarbeit rausgestrichen. Ich habe gehört von den Pionierbrüdern in den Staaten, damals, wo die Evangeliumsposaune gedruckt wurde, in der Druckerei, auch als eine Erweckung war, waren viele junge Menschen, die gerne in der Druckerei arbeiten wollten. Die haben so viele Angebote bekommen, Menschen haben sich gemeldet, vielleicht auch ein Zeugnis hinzugefügt, vielleicht sogar auch gesagt, dass sie empfinden oder dass Gott es ihnen gezeigt hat, dass sie diese Aufgabe machen sollen. Und ich hörte, dass die Brüder manchmal, ich sage nicht, dass wir das so tun sollen, aber dass sie manchmal mit den jungen Menschen, die dann kommen und helfen wollten, sehr kurz oder vielleicht sogar unfreundlich, in Anführungsstrichen unfreundlich vorgegangen sind. Wenn ein junger Mensch kam, voller Enthusiasmus und er wollte jetzt die Posaune drucken, die ja so vielen zum Segen war und so weiter, dann haben die Brüder bewusst, oder ein Bruder zumindest, hat wohl bewusst, erstmal ziemlich kühl sich ihm gegenüber verhalten, oder ich weiß nicht, ob so, aber auf jeden Fall hat er ihm eine Aufgabe dann angewiesen. Die erste Aufgabe, ja, könntest du bitte mal in den Keller gehen? Ich denke, das war zum Teil ein Kriechkeller, voller Dosen. Ich weiß nicht, war das Literatur oder Kisten? Ich weiß nicht, was da wirklich war. Ich habe die Einzelheiten schon vergessen. Und dann mussten sie da unten erstmal ein paar Stunden die Kisten da umräumen oder ich weiß nicht, was da gerade war. Und sie haben das bewusst gemacht als ein Test, um zu sehen, ob dieser Arbeiter da in der Druckerei nützlich sein kann. Wie gesagt, es ist jetzt nicht eine Schablone, dass wir unbedingt so handeln sollen oder dass dies der Test sein soll. Aber worum es geht, ist die Herzensdemut. Und bloß solch einen Menschen wie hier den Stephanus, den hat Gott weitergeführt. Ja, der hat später gepredigt, eine wunderbare Botschaft gebracht. In Kapitel 7 lesen wir davon. Aber er hat angefangen als einer, der das Essen ausgeteilt hat. Du brauchst dich nicht darum kümmern und andere Menschen anschlagen und sagen, wann komme ich mal weiter? Wann werde ich auch mal irgendwie eine höhere Position bekommen? Darum geht's ja überhaupt nicht. Gott wird dich führen, da und wie und wann und wo er es möchte. Nun zur eigentlichen Botschaft dieses Missionsbefehls. Was soll gepredigt werden? Zum Glück brauchen wir uns nicht selbst ausdenken, brauchen wir nicht selbst das Konzept zusammenstellen und es ausarbeiten und irgendwie eine Meeting haben und jetzt entscheiden, was vielleicht nützlich wäre, was vielleicht überflüssig ist. Es ist uns ganz genau vorgeschrieben. Wir brauchen nicht zweifeln. Es liegt nicht in unseren Händen. Jesus hat hier gesagt, in Matthäus 28 noch einmal, in Vers 20, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Er hat nicht sie bloß mit einem Missionsbefehl ausgeschickt, sondern der Missionsbefehl hatte auch eine festgeschriebene oder eine klare Botschaft. Und die lautet, alles, was ich euch befohlen habe. Du brauchst nicht raten. Was ist der Inhalt dieser Botschaft? Eindeutig. Jesus. Nicht mehr und nicht weniger. Kann man sagen, die Botschaft, die Hauptbotschaft des Evangeliums ist ja in der Person Jesus zusammengefügt oder zusammengefasst. Er ist das Wort, er ist die Wahrheit. Es ist Jesus Christus selbst. Das muss unser Inhalt sein. Wir haben das ja auch schon geübt hier, als wir am Dienstagnachmittag die Übung hatten. Wir wollen versuchen, das Evangelium kurz zusammenfassen. Aber es dreht sich alles um Jesus. Galater 1, Vers 9. Da steht ein sehr wichtiger Vers. Galater 1, Vers 9. Paulus sagt, wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich noch einmal, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Ein anderes Evangelium. Wenn wir ein anderes Evangelium predigen, dann sagt Gottes Wort, der sei verflucht. Also wenn wir uns selbst etwas ausdenken oder hinzufügen oder verändern am Evangelium, der sei verflucht. Ich habe nachgeschaut, das ist dasselbe Anathema, was zum Beispiel in 1. Korinther 16 dasselbe Wort auch im Urtext, was im 1. Korinther 16 steht, in Vers 22. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha oder Anathema. Und dann, der sei verflucht, ist Anathema, und dann Maranatha, der Herr kommt. Wenn jemand den Herrn Jesus nicht lieb hat, und so stirbt, so in die Ewigkeit geht. Es ist uns allen bewusst. der geht in die ewige Verdammnis, der ist verflucht in dem Sinne. Aber hier in Galater 1 wird es gesagt, wenn wir ein anderes Evangelium predigen, der sei auch Anathema. Also Jesus hat es wirklich so gemeint. Er hat wirklich gemeint, nicht irgendwie etwas anderes, sondern bloß das, was ich euch befohlen habe. Als nächstes Lukas 24, Vers 47. Und danach können wir auch noch zwei Bibelverse, die ich jetzt besonders lesen möchte. Jesus hat ja gesagt, im Missionsbefehl sagt er bloß ganz kurz alles, was ich euch befohlen habe. Aber was ist das oder was schließt das alles ein? Hier ein paar Beispiele. Lukas 24, Vers 47. Und so muss in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden, angefangen in Jerusalem. Sehen wir hier die Verbindung, den Link zwischen Missionsbefehl, fängt in Jerusalem an, dann in Samarien und dann bis an das Ende der Welt. Aber was sollen wir verkündigen? Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Es fängt auf jeden Fall mit Buße an. Wenn wir jetzt ein Evangelium haben, das zum Beispiel Buße ausschließt, das bloß eine schnelle, leichte Entscheidung und irgendwie Buße umgeht, dann ist es eigentlich ein anderes Evangelium. Wenn wir das Evangelium irgendwie verdrehen, in seinem Namen muss Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden. Wir dürfen nicht die Sünde schön sprechen oder irgendwie umgehen, sondern damit fängt es an. Wenn wir einen Menschen bekehrt haben oder zu Christus geführt haben und er nicht genau weiß, was Buße ist, das nicht erlebt hat, dann hast du den Auftrag nicht erfüllt, den Missionsauftrag. Dann ist irgendwas schiefgegangen. Irgendetwas ist daneben. 2. Korinther 5, Vers 20 und 21. 2. Korinther 5, Vers 20. Jetzt spricht Paulus. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, deswegen bitten wir an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Hier kommen wir wieder zurück auf diese zwei Hauptpunkte des Evangeliums, dass die schreckliche Sünde oder dass ein Mensch erst einmal sieht, wie schlimm seine Sünde ist. Und dann die frohe Botschaft, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Erbarmen, Gottes Gnade, natürlich kommt das alles mit da rein. Aber das ist das Evangelium. Eigentlich das, was wir diese Tage durchgenommen haben, kurz zusammengefasst. Wir dürfen nichts auslassen. Wir sollen alles predigen, was er uns befohlen hat. Und noch einmal, um es bloß zu unterstreichen, nicht ein falsches Evangelium. Wir haben das Evangelium, das Wort vom Kreuz, nicht ein soziales Evangelium, nicht eine abgespeckte Version. Wir sollen nicht das ihnen sagen, was die Leute gerne hören möchten, sondern das, was sie brauchen. Was Gott für notwendig hält, nicht was die Menschen für notwendig erachten. Und Gott hat es für notwendig erachtet, diese Botschaft zu bringen, die mit Buße beginnt, kann man sagen, das Evangelium, und die zur Freude und zum Heil und auch zur Heiligung, wie wir gestern hörten, dieses volle Evangelium, den vollen Ratschluss Gottes, diese frohe Botschaft. Es ist keine Notwendigkeit, sie zu ändern. Wir brauchen die auch nicht zu verwässern. Gott bewahre uns davor. Noch der Gedanke, wo soll man predigen? Wohin oder wo sollen wir diesen Auftrag erfüllen? Wo soll man predigen? Ganz klar, sagt jemand, im Gemeindehaus. Oder bei einer Evangelisationsversammlung. Da soll das Evangelium gepredigt werden. Und das stimmt auch. Wo soll man predigen? Wo soll man den Missionsbefehl durchführen? Ganz klar, sagen andere, in Afrika. Und das stimmt auch. Aber wo ist Afrika? Ich meine, auf der Landkarte, klar, weiß ich ungefähr, wo es ist. Aber wo ist Afrika hier in Deutschland? Gibt es auch. Und ja gar nicht so weit von uns. Markus 16, Vers 15. Hier ist der Missionsbefehl jetzt nach dem Evangelium des Markus. Und er sagte zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der Rahmen, die Grenzen dieses Auftrags ist die ganze Welt oder alle Kreatur. Also die guten Menschen oder die denken, dass sie gut sind und auch die schlechten Menschen. Verschiedenste Sprachen, verschiedenste Kulturen. Für alle Schöpfung, für alle Menschen, für einen jeden Menschen, der eine ewige, lebendige Seele hat. Lukas 14, noch ein weiterer Hinweis, Vers 23. Hier wird uns jetzt gezeigt, wo Afrika liegt. Da sagte der Herr zum Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen. Also diesmal ein bisschen praktisch. Ich meine, wenn wir sagen, geh und predige das Evangelium der ganzen Welt, das ist so global, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und hier sind uns die ersten Schritte gegeben oder Gedanken, Ideen gegeben, wo wir anfangen sollen. An den Landstraßen und an den Zäunen. Also in deiner Umgebung, gerade da, wo du bist. Für euch hier ist Missionsland Nummer 1 Deutschland. Für uns, die wir in Bolivien leben, würde es Bolivien sein. Oder wo immer wir gerade sind, je nachdem, in welchem Land wir uns gerade befinden. Deutschland ist voller Heiden, voller Menschen, die das Evangelium noch nicht angenommen haben, manche vielleicht noch nicht richtig gehört haben. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, braucht man nicht viel, wie ich schon vorhin sagte. Du brauchst nicht unbedingt eine Bibelschulausbildung, obwohl die auch gut ist, wo es möglich ist, wo jemand die Gelegenheit hat. Du brauchst nicht eine dich finanziell unterstützende Gemeinde. Unbedingt. Du kannst einfach deine Haustür öffnen und du bist schon mitten auf der Missionsfeld. Als die Jünger, nachdem Jesus gen Himmel fuhr und diesen Missionsauftrag hinterlassen hat, vom Berg runterkamen, da hat ihre Mission begonnen. Da war das Feld vor ihnen. Es lag vor ihnen. So gilt es auch für uns heute. Wo sind die Landstraßen? Wo sind die Zäune? Natürlich, wir können auch an den Straßen direkt das Evangelium verkündigen. Manchmal höre ich auch hier, die Jugend geht in die Stadt, in die Innenstadt, singen ein paar Lieder, teilen etwas mit. Es ist sehr schön, wunderschön. Wir können es in der Schule tun, wie ich schon sagte, in der Bahn, auf dem Bus, eigentlich überall, wo wir sind. Als in diesem Gleichnis von diesem königlichen Hochzeitsmahl die Knechte beauftragt wurden, einzuladen, hat der Wirt oder der sie hinausgeschickt hat, er hat gesagt, geht hinaus an die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen. Weil all die anderen abgesagt haben, war jetzt sein Auftrag einfach überall, wo immer ihr einen Menschen findet. Ob er an der Ecke ist oder an der Straße, am Zaun oder unterm Zaun. Wo immer ihr jemand findet, nötiget sie alle hereinzukommen. Es ist dringend, die Zeit ist schon knapp. Wer immer kommen kann, wo immer ihr jemand findet, das bedeutet, wo immer wir sind, wo immer wir gerade arbeiten und so weiter. Ein Gedanke, der mit dem Missionsauftrag noch eng zusammenspielt, ist der Zeitfaktor. Wir haben nicht viel Zeit. Wir wissen es alle, theoretisch. Wir sagen es immer wieder, wir hören es immer wieder in den Predigten. Das Ende kann morgen kommen. Und das bedeutet, dass wenn es morgen kommt, wenn morgen dann die Welt brennen wird, dass dann heute der letzte Tag ist, um den Missionsauftrag zu erfüllen. Oder morgen bis zu dem Moment, bis der Herr kommt. Der Herr könnte irgendwann kommen. Hast du schon mal versucht, darüber nachzudenken, wie du, wenn du dem Herrn dienst und ihn lieb hast und dich eigentlich freust auf sein Wiederkommen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich werden wir nicht Zeit haben, daran zu denken in diesem Augenblick. Aber wie werden wir uns fühlen, wenn wir dem Herrn entgegengebracht werden und dann dem Herrn in den Wolken, dem Herrn entgegengebracht werden und dann an die denken müssen, die zurückbleiben, die ewig verloren gehen müssen? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir eine Gelegenheit haben werden, daran zu denken. Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben jetzt die Gelegenheit, daran zu denken, solange wir noch leben. Und das ist ein ernster Gedanke. Wie können wir zu Hause sitzen bleiben, uns selbst den Lebensstandard immer weiter verbessern, ohne an die anderen zu denken? Epheser 5, Vers 15 und 16. So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Wir könnten sagen, lasst uns auf unseren Lebensstil einmal schauen. Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit gut nutzt. Denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Es sind böse Tage, es sind letzte Tage. Wir haben bloß noch ganz wenig Zeit. Darum wollen wir die ausnutzen, auskaufen und so leben, als ob es unser letzter Tag sein könnte. Der Auka-Missionar Jim Elliot schrieb einmal in sein Tagebuch, bevor er von den Aukas ermordet wurde: Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Noch Psalm 90, schon im Alten Testament werden wir an die Kürze oder an den Ernst der Zeit erinnert. Psalm 90, Vers 10, ein Gebet Moses, es heißt hier so, Mose sagt, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann hatten wir eine schöne Familie mit guten Kindern, ein schönes Haus, das abbezahlt war, ein gutes Auto und eine glückliche, goldene Zeit, Rentnerzeit, wo wir viel Gelegenheit hatten, mit unseren Enkelkindern zusammen zu sein und so dann selig im Herrn gestorben sind und heimgegangen sind. Das ist zwar auch köstlich und wenn Gott es uns schenkt, wollen wir dafür dem Herrn dankbar sein. Aber das ist auch schön und wertvoll. Aber hier sagt er, Wenn wir 70 und 80 Jahre, also wenn wir bis ins Rentenalter dann gekommen sind und dann zurückschauen werden, was wird uns köstlich erscheinen? Worüber werden wir uns freuen? Worüber würden wir sagen, das hat sich gelohnt, dass ich das Leben so gelebt habe? Vers 10. Und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Ich weiß, man kann es auch noch anders auslegen, aber darf ich es heute einmal so tun? Wenn es köstlich gewesen ist, dann war es Mühe und Arbeit im Weinberg des Herrn. Einen besseren Lebensabend möchte ich mir nicht vorstellen, wünsche ich dir auch nicht als diesen. Die Zeit eilt schnell davon, als flögen, die Zeit eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Gebrauche deine Zeit, die der Herr dir geschenkt hat. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte kurz eine kleine Aufgabe geben. Und zwar möchte, dass jeder, wenn möglich, bei euch auf den Blättern 5 Gründe aufschreibt, warum ich nicht missioniere oder nicht genug missioniere. Wenn du bei dir keine findest, dann darfst du gerne von anderen leihen, wo dir jemand einfällt, wo du jemand etwa eine Begründung gehört hast. Also 5 Ursachen oder 5 Gründe, warum ich oder warum man nicht genug missioniert. Ja, und versucht, gute Gründe zu finden, wenn möglich. Wir werden später versuchen, die besten hier an die Tafel zu schreiben. Okay, sind die meisten ziemlich fertig? Könnten wir, vielleicht brechen wir an dieser Stelle ab. So, jetzt möchte ich einige Antworten aus der Mitte haben. Einige gute Gründe, warum ich nicht genug missioniere. Was für Ideen oder Gedanken habt ihr gefunden? Bequemlichkeit? Danke. Noch weiter? Angst. Dankeschön. Mangelnde Liebe. Danke. Fehlende Selbstverleugnung. Okay. Okay, danke. Ja. Danke, es hängt mit dem letzten Punkt eng zusammen, aber trotzdem, ja. Ehre von Menschen wichtiger. Noch jemand etwas, was hier noch nicht steht? Okay, wir können das kürzer. Fehlende Weitsicht oder, okay, vielleicht verstehe, wenn ich das bloß aufschreibe, ja. Man denkt nicht an die Ewigkeit, ja. Danke. Okay. Also, entmutigt durch Rückschläge oder, okay. Kann ich schreiben, Mangel der Kraft des Geistes, ja? Okay. Vielleicht noch einen letzten jemand? Okay. Oh, selbst, okay, danke schön. Ist okay, wenn ich selbst unbrauchbar kurz schreibe? Ja, man denkt, man hat einen Vertreter, ja? Oder jemand anders kann es besser. Ernst der Zeit nicht, okay. Vielleicht, ja, kann ich auch nochmal, danke. So, Dankeschön für alle eure Gedanken. Vielleicht, wenn ihr die Liste anschaut und wir jetzt einen aussuchen müssten von diesen Punkten, wie viele immer hier sind, den besten, die beste Ausrede, welche würdet ihr von diesen wählen? Die logisch erscheint oder die scheint einen scheinbaren Grund hat. Zu sehr an sich, dankeschön. Für jemand anders vielleicht ein anderer Punkt, der persönlich mehr hervorsticht. Genau, danke. Ja. Für jemand noch ein anderer, was würdet ihr? Fehlende Selbstverleugnung. Okay, das würde sein unter Angst, ja, der zweite Punkt. Ja, man hat Angst anzufangen, das Gespräch, oder man hat auch Angst, was ist, wenn sie dann irgendwie komisch reagieren, ja. Danke. So, wir sehen schon, bei jedem oder bei uns wird das unterschiedlich sein. Aber wisst ihr, was an dieser Liste verkehrt ist? Selbst die beste Ausrede taugt immer noch nichts. Und selbst die beste Ausrede macht uns nicht irgendwie, entledigt uns nicht des Missionsauftrags. Eigentlich war diese ganze Aufgabe vergeblich, entschuldigt. Hätte man gar nicht machen brauchen. Dann schließen wir nur noch ab mit dem Vers aus Matthäus 9. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Diese Arbeiter, die den Missionsauftrag weitertragen, sucht der Herr auch heute noch. Aber wer darf, eine Frage jetzt, wer darf dieses Gebet beten? Wer hat das Recht? Oder wer sollte das Gebet beten? Vielleicht so gefragt. Genau, dankeschön. Wenn wir die Verse vorher lesen, in der Bibel, Matthäus 9, Vers 35 zum Beispiel, heißt es so: Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und als er die Menschenmenge sah, jammerten sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß. Der Bruder hat das richtig gesagt. Bloß wenn wir selbst bereit sind, den Auftrag zu erfüllen und nicht auf unsere Ausreden zurückzugreifen, dann dürfen wir oder sollten wir dieses Gebet ernstlich beten. Denn was ist, wenn wir das Gebet beten und der Herr plötzlich uns für etwas gebrauchen will? Dass wir dann vorbereitet wären, dass wir dann sagen könnten: Herr, sende mich jetzt nach Afrika, das vielleicht im nächsten Dorf liegt oder in der nächsten Straße, und hilf mir, deinen Willen zu tun. Gott hat für alle von uns Aufträge. Es gibt genug Möglichkeiten. Es muss bloß zu unserem Lebensstil werden. Gott helfe uns.